SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon, schön, dass Sie zuhören. Wir öffnen heute eine Zeitkapsel in Romanform und reisen mit Hans Pleschinski zurück in eine Epoche der unendlichen Freiheit. Außerdem lesen wir Elspeth Barkers Kultroman O Caledonia noch einmal neu und wir blicken nach Tschechien. Das ist das Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Dazu gibt es Musik von der britischen Band Talk Talk. Mark Hollis, das Mastermind von Talk Talk, ist 2019 gestorben. Das Album The Color of Spring ist vor 40 Jahren erschienen. Es wurde lange unterschätzt, eine Platte voller untergründiger, geheimnisvoller Songs. So auch der Opener Happiness is Easy. Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Manche Bücher liest man und vergisst sie auch schnell wieder und manche bleiben ein Leben lang im Kopf, gerade wenn man sie im Jugendalter gelesen hat. O Caledonia von der schottischen Autorin Elspeth Barker ist so ein Buch, jedenfalls für meine Kollegin Theresa Hübner. Sie hat den Roman zum ersten Mal mit 16 gelesen und jetzt mehr als 20 Jahre später noch einmal in einer neuen Übersetzung. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Theresa, guten Tag.
Hallo Christoph.
Weißt du noch, wie das war, als du O Caledonia vor mehr als 2 Jahrzehnten zum ersten Mal gelesen hast?
Ich weiß es noch sehr genau und das ist ganz erstaunlich, weil ich wirklich aus der Zeit damals auch eine Menge schon vergessen habe, muss ich sagen. Ist ja auch schon ein bisschen her. Aber ich weiß noch, ein bisschen her. Aber ich weiß noch sehr genau, dass das ein Buch war, was mir in dieser kleinen Bibliothek in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, von der Bibliothekarin in die Hand gedrückt wurde, so mit dem Hinweis, hier, lies das mal. Und dann habe ich es in einem Tag und einer Nacht wirklich verschlungen. Und woran ich mich vor allem noch wirklich sehr gut erinnern kann, ist dieses Gefühl, was das Buch in mir ausgelöst hat. Also ich war ja 16 und diese Hauptfigur, Janet, dachte ich damals, das bin ich. Also ich habe mich damals schwer pubertierend auch so als Außenseiterin gefühlt, unverstanden und habe mich in die Welt der Bücher geflüchtet, genau wie diese Janet, der Hauptfigur.
Ja, wer hat das nicht getan, mit 16 sich als Außenseiter fühlen? Aber über diese Hauptfigur müssen wir reden in O Caledonia. Du hast eben gesagt, du hast dich sehr stark mit ihr identifiziert. Warum? Was ist das für ein Mädchen?
Ja, also wie du schon sagst, na, ich meine, mit 16 ist ein schwieriges Alter und das war auch für mich nicht so leicht. Also ich war sehr pubertär, habe mich von meiner Umwelt überhaupt nicht verstanden gefühlt und genau so geht's der Janet in O Caledonia auch. Der Roman spielt ja kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Achnasor, einem düsteren, fiktiven Schloss im Norden Schottlands. Überall Wälder, Wildnis. Der Name Achnasor ist übrigens gälisch und heißt übersetzt so viel wie Feld des Seufzens. Ja. Und da genau wächst diese Janet eben auf. Später kommt sie noch in ein Mädcheninternat, aber sie wächst in dem Schloss vor allem auf und ist die älteste von 5 Geschwistern und von Anfang an anders, wild, ungestüm, oft auch ungeschickt. Sie hat eine große Liebe zu Tieren, sie liebt Bücher, sie liebt Sprache, kann sich da richtig drin verlieren, in Wörtern, liest leidenschaftlich gerne auch Gedichte, sehr intelligent. Und was sie eben nicht ist, sie ist gar nicht so, wie man sich damals so ein junges Mädchen vorgestellt oder gewünscht hat. Spielt nicht mit Puppen, sie kümmert sich nicht um schöne Kleidchen, Frisuren, pflegt verletzte Tiere stattdessen und gehört nie so richtig dazu. Ihre Eltern, verarmter schottischer Adel, verstehen sie nicht, halten sie für arrogant, für stolz. Bisschen besser geht's mit ihrem jüngeren Bruder, aber das wird dann auch brüchig das Verhältnis, als sie in die Pubertät kommen. Es gibt eine Tante, die alle als verrückt abstempeln, der sich Janet ein bisschen nahe fühlt, aber sonst hat sie eigentlich keine Verbündeten in dem Leben, was sie führt. Und auch später, als sie dann in die bessere schottische Gesellschaft eingeführt werden soll, also die können mit so einem Wildfang auch nicht so richtig was anfangen. Also Janet passt einfach nirgendwo so richtig rein.
Ja, dafür passt sie vielleicht in diese Zeit ganz gut, so als widerspenstige, weibliche, junge Figur. Darüber können wir ja gleich noch reden, aber es ist ja nicht nur Janet selbst, die dieses Buch so besonders macht, sondern auch die Atmosphäre. Wie macht Elspeth Barker das?
Ich würde sagen, das ist eines der Bücher O Caledonia, das man nicht wegen der Handlung selbst liest, sondern wegen des Gefühls, das dieses Buch erzeugt. Weil eigentlich erfährt man schon auf der ersten Seite, was los ist. Janet ist nämlich tot. Ermordet mit 16. Niemand scheint so wirklich traurig darüber zu sein. Und dann wird Janets kurzes Leben erzählt und mit jeder Seite geht's tiefer in diese kalte, spukige, schottische Landschaft. Und das macht Elspeth Barker, die Autorin, wirklich ganz großartig. Sie beschreibt das Schloss und diese ungezähmte Natur drumherum sehr bildhaft, nutzt auch bekannte Gothic-Motive, das Schloss selber natürlich, aber es gibt auch zum Beispiel eine schwarze Dohle, die Janets bester Freund wird. Und vielleicht kommt auch diese Atmosphäre nicht so von ungefähr, denn Elspeth Barker ist selbst in Schottland aufgewachsen, auf so einem ganz abgelegenen Landsitz. Also es ist jetzt kein klassischer Schauerroman, würde ich sagen, aber es greift schon einige Gothic-Motive auf und wirklich über allem liegt auch von Anfang an sowas Bedrohliches, Unheimliches, schwingt immer mit.
Ja, und auch eine sehr expressive Sprache. Vielleicht hören wir kurz einmal, wie dieser Roman von der ersten Seite an klingt. Eva Irion hat eine kurze Passage eingelesen.
Auf halber Höhe der großen Steintreppe von Achnesor prangt ein hohes Buntglasfenster. Sein gotischer Bogen fasst einen weißen Kakadu mit pfeildurchbohrter Brust, der eines schmachtenden Todes stirbt. Rings um das Rund windet sich das Motto Moriens sed invictus, sterbend, aber unbesiegt. Hier wurde Janet gefunden, seltsam gewandet in das schwarze Spitzenabendkleid ihrer Mutter, verdreht und zusammengesunken in blutigem, mörderischem Tod.
Eva Irion las aus O Caledonia von Elspeth Barker. Die Autorin ist 2022 gestorben. Der Roman ist 1991 erschienen. Es ist ihr einziges Buch geblieben und wirklich zu einem Kultbuch geworden, kann man sagen. Es ist neu von Verena von Koskull ins Deutsche übersetzt worden. Theresa, wie unterscheiden diese beiden Versionen sich?
Also, was mir auffällt, ist, dass Verena von Koskull wirklich keine Scheu vor so einer großen, guten Portion Pathos hat. Mhm. Das meine ich wirklich, das haben wir jetzt eben ja auch schon gehört, ja. Ne? Das war ja ganz deutlich. Ich meine das wirklich sehr positiv. Also, wir haben ja eben gehört, das Buntglasfenster, in dem ein weißer Kakadu mit pfeildurchbohrter Brust einen schmachtenden Tod stirbt. Oder die gewölbige Halle, der graublige Wind, der mörderische Tod, das ist ja ganz groß. Und es gibt in diesem Buch so tolle altertümliche Formulierungen auch noch, die sich so durchziehen. Zum Beispiel sagt an einer Stelle ein Mädchen zu Janet, Hals, Maul, du Nulpe. Und so spricht heute keiner mehr, aber das passt total gut zu diesem düsteren Coming-of-Age-Roman. Alles sehr opulent, barock, überladen. Ja, also ich finde, Verena von Koskull findet da einen sehr passenden Ton für dieses Buch.
Du hast das Buch ja jetzt noch einmal gelesen, nach mehr als 20 Jahren. Ist es noch dasselbe Buch für dich?
Ja und nein. Ich bin ja nicht mehr dieselbe, zum Glück. Mit 16 habe ich vor allem dieses Rebellische an Janet gesehen. Dieses, ach, mich versteht niemand. Habe da gedacht, ich habe in dem Buch so eine Seelenverwandte gefunden. Heute lese ich das Buch ein bisschen, ich würde sagen, ja, vielleicht komplexer, trauriger. Ich sehe, wie einsam diese Hauptfigur auch war und wie sehr sie darum gekämpft hat, sie selbst sein zu dürfen. Und ich sehe auch noch viel klarer als damals, wie Janet an den Erwartungen scheitert, die ihre Umwelt so an junge Frauen stellt, was ja heute auch durchaus noch passiert. Also ich würde sagen, das Spannende ist ja irgendwie daran, Bücher verändern sich nicht, aber wir verändern uns und lesen sie dann ganz anders.
Ja, und lesen unsere eigenen Erfahrungen natürlich auch immer mit. Du hast es gerade gesagt, dieses Buch ist auch ein durchaus feministisches Buch und es ist ja auch nicht ohne Grund jetzt noch einmal neu aufgelegt worden. Warum glaubst du, dass es gerade heute wieder so viele Leserinnen und Leser hoffentlich auch begeistert?
Also das Buch hat ja einen totalen Kultstatus. Es ist das einzige Buch, das Elspeth Barker je geschrieben hat. Und 1991, als es erschien, da war es schon ein Erfolg und hatte dann über Jahrzehnte Kultstatus und Fans, war aber dann vergriffen und daher hat der Berlin Verlag es eben nochmal aufgelegt. Die schottische Autorin Ailie Smith hat über O Caledonia gesagt, es sei das beste, am wenigsten bekannte Buch des 20. Jahrhunderts. So, und ja, warum glaube ich, dass es immer noch so gut funktioniert? Weil Janet wirklich erstaunlich modern wirkt. Dieses Gefühl, nirgendwo richtig reinzupassen, das kennen ja bis heute viele Jugendliche. Und weil der Roman jungen Frauen erlaubt, widersprüchlich zu sein. Janet ist nicht nett, geschniegelt, leicht konsumierbar, adrett, sondern sie eckt an, ne? Und außerdem ist das Buch sprachlich komplett gegen alle Trends geschrieben. Also überhaupt nicht minimalistisch, sondern eben ausufernd, düster, opulent, voller Bilder und großer Gefühle. Und ich glaube, das trifft schon.
Ja, und ich glaube, damit passt es auch genau eigentlich dann doch wieder in die Lesegewohnheiten junger Menschen derzeit, würde ich sagen. O Caledonia, der Roman der Schottin Elspeth Barker, liegt nun in einer Neuübersetzung von Verena von Koskull im Berlin Verlag vor und hat nichts von seiner dunklen Faszination verloren, sagt meine Kollegin Theresa Hübner. Liebe Theresa, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Christoph.
Erinnern Sie sich noch an Holzfällen von Thomas Bernhard, einer der größten Erfolge des österreichischen Meisterprovokateurs. Ein Mann sitzt auf einer Abendgesellschaft in Wien im Ohrensessel und beschimpft in Gedanken die anwesenden Personen. So einfach kann große Literatur sein. Im Debütroman der amerikanischen Journalistin Zoe Dubnow ist aus dem Ohrensessel ein weißes Sofa geworden. Das steht in einem Apartment in New York. Nur das Allerbeste heißt der Roman, worüber geschimpft wird, weiß Cindy Horetzky.
Es fällt auf, dass die Reichen immer peinlich genau darauf achten, dass sie auch ja genug abbekommen.
Mit diesem scharfzüngigen Gedanken beschreibt die Ich-Erzählerin ihre sogenannten Freunde, während sie auf der Trauerfeier für ihre Freundin Rebecca sitzt. In ihrem Debütroman setzt Zoe Dubnow einen kritischen Fokus auf eine privilegierte Gesellschaftsschicht der wohlhabenden Pseudo-Intellektuellen, die Kunst und Kultur zwar konsumiert, aber in ihrer Tiefe nicht begreift. Eine scharfsinnige und vielschichtige Auseinandersetzung über Oberflächlichkeit, Privilegien und die hohle Fassade des kulturellen Kapitals. In einem Apartment im winterlichen New York, ausgeschmückt mit protziger Kunst, findet eine Trauerfeier für die Schauspielerin Rebecca statt. Immer mehr Trauergäste aus der angesehenen Kunst- und Schauspielszene füllen den Raum. Menschen, die den Gastgebern Nicole und Eugene schmeicheln wollen und heuchlerisch um die Verstorbene trauern. In einer Ecke auf einem weißen Leinensofa mit einem Wein in der Hand sitzt die Ich-Erzählerin. Sie war mit Rebecca befreundet, vor einigen Jahren auch mit den Gastgebern und den anderen Gästen auf der aufgesetzten Trauerfeier.
5 Jahre lang war ich genau diesen Leuten aus dem Weg gegangen. Und jetzt saß ich mitten unter ihnen, diesen Leuten, die den Tod unserer Freundin Rebecca ausgenutzt hatten, um mich zurück in ihren Tempel modernistischen Rokokos an der Bowery zu locken.
Mit dieser Gesellschaftskritik wagt sich Zooey Dubnow in ihrem Debütroman »Nur das Allerbeste« an die protzigen Ränge der Kunst- und Kulturszene. Aufgewachsen in New York, pendelt die Journalistin heute zwischen ihrer Heimat und London. Ihre Ich-Erzählerin hinterfragt nicht nur ihre Freundschaft zu den Trauergästen und deren aufgesetzte Verbundenheit, sondern auch ihr Leben als Journalistin. Denn
eigentlich wäre es mir noch lieber gewesen, ich hätte gelernt, wie man aus einem edleren Gewerbe Profit schlägt und nicht dem Verhökern von Worthülsen an Illustrierte.
Und bereut ihre damalige Abhängigkeit von den Gastgebern Nicole und Eugene. Zu oft hat sie sich verstellt, um ihnen zu gefallen und auf ihre angesagten Partys eingeladen zu werden oder kostenlos in dessen Apartment zu wohnen. Einem Apartment voll mit wertvollen Kunststücken und Büchern, deren Namen die beiden zwar nicht kennen, jedoch den lächerlich hohen Preis, wie sie gegenüber den Gästen immer wieder betonen.
Im Rausch kognitiver Dissonanz lieben sie große Kunst, aber schämen sich gleichzeitig maßlos dafür, dass sie reich sind und Kunstwerke horten, weswegen sie ihre Kunst einlagern, damit ihre Sucht nach der Anhäufung von Dingen und, noch wichtiger, ihr Geschmack nie zur Sprache kommt.
Dubnow zeichnet ein scharfes Porträt einer privilegierten Welt, die sich durch Schein statt Sein definiert. Bewaffnet mit einem nahezu proustischen Schreibstil sagt nicht nur die Ich-Erzählerin, sondern auch Dubnow den snobistischen Pseudointellektuellen den Kampf an und schreibt ohne Scham, was viele denken, aber nicht aussprechen. Mehr Schein als Sein. Verpackt in exquisiter Wortwahl. Und doch erhaben und begehrt wie der Olymp im alten Griechenland.
Unbedingt wolltest du diese Leute kennen. Was hast du nicht alles angestellt, um diese Leute kennenzulernen? Wie toll hast du dich gefühlt, wenn du in ihrer Gesellschaft warst? Wie hast du diese Leute geliebt?
Doch gerade diese Stilmittel verleihen dem Buch eine außergewöhnliche Authentizität. Es wirkt beinahe so, als habe die Autorin die Gedanken der Protagonistin in einem Rutsch zu Papier gebracht. Diese verschachtelten Sätze spiegeln die sprunghafte Natur menschlicher Gedanken wider und wechseln immer wieder zwischen ihrem Leben und Menschen wie ein aufgeladenes Tennismatch hin und her. Und doch schafft es Dubnow, ihre philosophischen Anflüge in dieser kafkaesken Trauerfeier unterzubringen.
Denn wenn es irgendwo leicht Geld zu verdienen gibt, vergisst man gern, dass mit einem Nettoverlust an Seele zu bezahlen sein wird.
Cindy Horetzky war das über Zooey Dubnows Roman »Nur das Allerbeste«, der in der Übersetzung von Anke Caroline Burger bei DTV erschienen ist. Life's What You Make It von Talk Talk im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Das Ehrengastland auf der Frankfurter Buchmesse hat eine lange Tradition. In diesem Herbst präsentiert sich mit Tschechien, ein östlicher Nachbar. Das erfolgreichste Buch des vergangenen Jahres war dort Marek Torčiks Roman »Was die Zeit nicht nimmt«. Der erst 33-jährige Torčik gewann damit den wichtigsten Literaturpreis seines Landes. Mittlerweile wird der Roman in 27 Sprachen übersetzt, nun auch ins Deutsche. Holger Heimann hat das Buch gelesen und Marek Torčik zum Gespräch getroffen.
Marek ist anders. Der zarte, schüchterne Junge kreist beim Gehen mit dem Becken. Auf dem Fußballfeld steht er nur herum. Am liebsten verbringt er die Zeit zu Hause mit seinen Büchern. Seine alleinerziehende Mutter hat kaum Geld. In der mährischen Provinzstadt Prešerov sind das keine guten Voraussetzungen für einen Heranwachsenden. Marek versucht, sein Anderssein zu verbergen, aber den Angriffen der anderen entkommt er nicht.
Irgendwann in der 4. Klasse haben dich Philipp und die anderen auf dem Klo attackiert. Im Gesicht spürst du Kälte und Feuchtigkeit, den Druck einer Hand im Genick. Sie hatten dir den Kopf ins Keramikbecken gesteckt. »Merk dir das!« brüllte jemand, und dir lief inzwischen das Wasser in die Nase. »Hier gehörst du her!« Zur Pisse und zur Kacke. Du hast nach Luft geschnappt, gehustet, wieder zu atmen versucht. Stattdessen hast du nur weiter das dreckige Wasser geschluckt. Sekunde um Sekunde verschwand im Dunkeln.
Der Debütroman von Marek Torčik ist ein Buch der Erinnerung. Sein Protagonist Marek, der mehr als den Namen mit dem Autor gemein hat, ist ein erwachsener junger Mann, der die Provinz hinter sich gelassen hat und in Prag lebt. Der Tod des Großvaters veranlasst ihn dazu, in die Stadt seiner Kindheit zurückzukehren und über die vergangenen Jahre nachzudenken. Marek Torčik hat diesen Erinnerungsstrom nicht gebändigt und zeitlich geordnet. Ganz so, wie die Rückbesinnung sprunghaft und assoziativ ist, besteht auch der Roman aus verstreuten Erinnerungssplittern ohne eine stringente zeitliche Abfolge. Das macht die Lektüre anspruchsvoll, aber auch reizvoll.
Maybe it would be easier to write a linear story. Considering this is all heavy topics, but for me the novel was really all about memory.
Vielleicht wäre es einfacher gewesen, eine lineare Geschichte zu schreiben, wenn man bedenkt, dass es um schwere Themen geht. Aber für mich drehte sich in dem Roman alles um Erinnerung, also musste ich deren Natur treu bleiben. Wenn ich mich an eine Sache erinnere, führt mich das zu einer völlig anderen, nicht damit zusammenhängenden Sache, die dann in all diesen großen Schleifen wieder dorthin zurückführt, wo ich angefangen habe. Es war schwer, alles zusammenzuhalten. Für mich ging es darum, das Durcheinander zu vermitteln, das Erinnerungen sind, und zu verdeutlichen, wie sie uns belügen, gerade weil sie niemals gleich bleiben können.
Zu den schweren Themen, um die diese Rückschau kreist, gehört nicht nur das Mobbing in der Schule, sondern auch die prekäre Situation zu Hause. Mareks Mutter schuftet in einer Fabrik und lebt in beständiger Sorge vor der nächsten Entlassungswelle. Der Großvater ist durch die zerstörerischen Erfahrungen unter dem kommunistischen Regime zum Alkoholiker und Tyrannen geworden. Politikern misstraut man in Mareks gründlich desillusionierter Familie ganz grundsätzlich, haben sich doch auch die Versprechungen der Umbruchszeit nur als leere Worthülsen erwiesen.
Heute, sobald irgendjemand im Fernsehen Freiheiten einfordert oder die Demokratie beschwört, hebt deine Mutter die Stimme. Sie schreit fast, außer sich vor Empörung. Und was nützt mir die Scheißfreiheit, wenn ich für so einen verblödeten Urlaub nicht mal Zeit hab oder auch nicht weiß, von was ich bitte das Geld dafür sparen soll?
Ein rauer Ton bestimmt den häuslichen Umgang. Ich zerfetz dich wie einen Frosch, droht die häufig müde, aber trotzdem zugewandte Mutter einmal. Dieser Rückblick beschönigt nichts, geschont wird niemand, auch Marek nicht. Es ist nicht er, der in diesem Roman erzählt, kein mit sich selbst nachsichtiges Ich erinnert sich an erlittene Torturen und Schmerzen. Vielmehr spricht eine ungenannte Instanz den jungen Erwachsenen, der auf dem Weg zur Beerdigung ist, mit Du an. Wie in einem therapeutischen Setting werden so abgespaltene Teile von Marek selbst offenbar. Als Marian neu in die Klasse kommt, ist Marek froh, dass sich die Aggressionen nun vor allem gegen diesen richten. Der Neue steht ebenfalls auf Jung, aber außerdem kommt er aus einer Roma-Familie und leidet an einer Hautkrankheit. Marian ist derart deutlich anders, dass er es nicht verbergen kann und dies, anders als Marek, auch gar nicht versucht.
I was thinking a lot about failure.
Ich habe beim Schreiben viel über das Scheitern nachgedacht. Und Scheitern ist für mich etwas sehr Kraftvolles. Denn wenn man scheitert, lernt man normalerweise viel mehr, als wenn man gewinnt. Wenn man sich seiner Umgebung nicht anpassen kann, dann lernt man gewissermaßen andere Wege zu finden, sich zu bewegen, zu leben, zu denken, ja, sich selbst zu akzeptieren. Und genau das tut Marian.
Die beiden Jungen verkörpern unterschiedliche Möglichkeiten, mit Drohungen und Gewalt umzugehen. Während Marek sich versteckt und vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist, bleibt Marian bei sich selbst und gewinnt daraus eine Stärke, um die Marek ihn beneidet. Beide kommen sich näher und finden Rückzugsorte, wo sie ungestört sein können. Es ist Marek, der diese Freundschaft und Liebe aufkündigt. Er entflieht den vergifteten Verhältnissen, geht aufs Gymnasium und anschließend zum Studium nach Prag. So findet er schließlich seinen eigenen Weg, sich nicht mehr verstellen zu müssen und um der sein zu können, der er ist. Marek Torčiks Roman erinnert in mancherlei Hinsicht an das Debüt des französischen Erfolgsautors Édouard Louis. Auch dieser erzählte in »Das Ende von Eddie« von einer von Armut und Gewalt bestimmten Kindheit in der Provinz und dem Aufbruch in ein neues Leben. Aber während Louis mit gnadenloser Schärfe mit seiner Herkunftswelt abrechnet, ist Torčiks Buch milder und nachsichtiger. Auch Marek wird zwar zum Fremden im eigenen Milieu. »Du hast das Gefühl, als würdet ihr jeweils eine andere Sprache sprechen«, heißt es einmal. Auch er fühlt sich unverstanden. Dennoch blickt er liebevoll auf seine Mutter.
There's a beauty in just living and surviving, and especially for the women in the novel. They are to me heroes.
Es liegt eine Schönheit darin, einfach nur zu leben und zu überleben. Und besonders die Frauen in dem Roman sind für mich Heldinnen. Vor allem, weil sie so wenig haben, worüber sie sich freuen können. Aber sie machen trotzdem weiter und glauben weiterhin daran, dass sie nach einer gewissen Zeit ein besseres Leben haben werden. Eine Hoffnung, die ich selbst sehr selten habe, da ich ein sehr skeptischer Mensch bin.
Der Roman endet mit einem Satz der Mutter. Es sei doch besser, nur die schönen Dinge im Kopf zu behalten. Den Rest würde man ohnehin vergessen. Für Marek gilt das nicht. Was die Zeit nicht nimmt, das sind für ihn Erinnerungen an Demütigungen und Schmerzen, aber auch an Zuneigung und Fürsorge. Dieser Mix ist es, der Marek Torčiks bemerkenswertem Debüt einen ganz eigenen Ton verleiht.
Holger Heimann sprach über und mit Marek Torčik. Was die Zeit nicht nimmt, heißt der Roman des tschechischen Autors, den Mirko Kretsch ins Deutsche übersetzt hat. Er ist im Antea Verlag erschienen. Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. In diesen Tagen feiert der Schriftsteller Hans Pleschinski seinen 70. Geburtstag. Pleschinski ist mit anspielungsreichen, eleganten Romanen wie Ludwigshöhe, Königsallee oder Am Götterbaum bekannt geworden. Doch sein vielleicht für ihn selbst wichtigstes Buch ist der Roman Bildnis eines Unsichtbaren aus dem Jahr 2002. Das ist ein autobiografisches, zum Teil niederschmetterndes, aber auch euphorisches Buch. Und anlässlich des runden Geburtstages hat der CH Beck Verlag den Roman neu aufgelegt. Am Telefon begrüße ich jetzt die Schriftstellerin Anja Kampmann. Sie hat nicht nur im vergangenen Jahr mit »Die Wut ist ein heller Stern« selbst einen bemerkenswerten Roman geschrieben, sondern nun auch ein erhellendes Nachwort zur Neuausgabe von Bildnis eines Unsichtbaren. Darüber wollen wir sprechen. Frau Kampmann, guten Tag.
Guten Tag.
Frau Kampmann, Hans Pleschinski hat vor 2 Wochen in einem Interview gesagt, er habe beim Schreiben dieses Romans furchtbar gelitten, aber er habe keine andere Wahl gehabt, als ihn zu schreiben. Wovon erzählt Hans Pleschinski in Bildnis eines Unsichtbaren und aus welcher Epoche?
Ja, diesen Schmerz, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Es geht um die Jahre 1976 bis 2000. Das klingt erstmal nach einem sehr großen Zeitraum. Es geht aber vor allem um die Jahre, in denen der junge Erzähler nach München kommt, 1976 bis zu einer großen Zensur 1983, als die AIDS-Welle ausbricht. Und dieses München in dieser Zeit ist von Kultur durchwachsen. Der ältere Freund des Erzählers, Volker Kilnius, führt eine Münchner Galerie. Und das Besondere für mich an diesem Roman ist, dass er sowohl diesen Schmerz hat, als auch eine große Euphorie. Ein Buch über den Tod muss immer auch ein Buch über das Leben sein, sagt er. Und in dieses Leben bricht dieser junge Erzähler auf und das macht erstmal auch eine große Freude, ihm zu folgen.
Dann sprechen wir doch zunächst weiter über die hellen Seiten dieses Romans. Es gibt tatsächlich ein Gefühl von Freiheit, von Lebenslust, das sich da Bahn bricht. Es ist eine lebendige Beschreibung der schwulen Bohème-Szene, die extravagant ist, intellektuell, aufbegehrend. Wie haben Sie bei der Lektüre diese Aufbruchsstimmung wahrgenommen? Sie sprechen in Ihrem Nachwort von einer Zeitkapsel und von Magie.
Ja, das ist eben eine Welt, die auch auf eine Art sehr überraschend ist. Es gibt eine Schlüsselszene im Schlossgarten von Versailles. Und da heißt es, dass dieser Schlossgarten der Beweis dafür ist, dass das Leben ein Fest sein konnte. Und da sitzt also dieser junge Erzähler, der aus der niedersächsischen Provinz kommt, mit seinem Freund und geht danach nach München und nimmt quasi diese Energie und diese Bewunderung für das Leben mit. Und die Schwulenszene in München in dieser Zeit ist geprägt von so einem kulturellen Aufbruch. Also in der Wohnung des älteren Freundes treffen sich über den Dächern von München die Filmemacher um Rainer Werner Fassbinder. Es gibt Godard, Fellini, Händel. Also es gibt so einen ganzen Kosmos an Kultur. Letztlich geht es darum, die Welt möglichst intensiv wahrzunehmen. Und ich war einfach so berührt, als ich das gelesen habe, weil es so eine Intensität hat auch in dem, was Kultur zum Leben beiträgt. Natürlich gibt es auch Nachtmale, eine Körperlichkeit, so etwas sehr Rauschhaftes. Und es gibt an einer Stelle einen Moment, wo er sagt, es sind Menschen auf der Suche nach dem Menschsein. Und diese Intensität ist in diesen ersten Jahren sehr deutlich zu spüren.
Der große Schock, der dieses Fest und diese ganze Szene erschüttert, heißt AIDS. Der Spiegel titelt im Juni 1983, droht eine neue Pest. Und Hans Pleschinski sagt auch, das war ein scharfer Einschnitt. Wie wird dieser scharfe Einschnitt, dieser Schock und diese Angst, wie wird all das im Roman beschrieben?
Mit einer großen Angst. Es heißt, Zeile um Zeile drang Angst durch die Wände. Und diese Angst ist eine sehr stille Angst. Sie hat eigentlich keinen Platz, sich irgendwo zu zeigen. Man spürt, wie dieser Erzähler ringt. Er sagt, ab dem Sommer 1983 ist eigentlich jeder Sommer einer, in dem er denkt, es ist der letzte Sommer. Ja. Nun beginnt dein Sterben. Und er beschreibt diese Angst als ständigen Begleiter. Angst vor dem Arztbesuch, Angst vor einem Bluttest. Der Erzähler geht jahrelang nicht zum Arzt, weil er so eine Angst hat. Und gleichzeitig gibt es dieses Stigma, was man als schwuler Mensch hat in dieser Zeit. Und es gibt dann eine Szene, wo er beschreibt, wie er von einem Kollegen an einem Glas Rotwein einfach nur mal nippen darf. Was ja unter normalen Umständen jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Aber ihm stehen quasi Tränen in den Augen, weil er sowas seit Jahren nicht erlebt hat. Also es ist eine anhaltende und sehr schleichende Angst, die wahnsinnig zermürbend ist.
Ja, und diese Verdrängung dieses Schweigens geht ja wirklich sehr weit. Sie haben Volker Kinius erwähnt, den Lebensgefährten von Hans Pleschinski. 23 Jahre waren diese beiden zusammen und Bildnis eines Unsichtbaren setzt ihm ja auch ein Denkmal. Aber das Ende dieser Beziehung und der Tod von Volker Kinius ist ja auch wieder ganz, ganz speziell und sehr besonders. Können Sie etwas sagen, wie diese Beziehung zu Ende geht?
Ja, das ist auch wahnsinnig berührend, weil man sehr viel über diesen Volker erfährt. Und es sind teilweise auch heitere Sachen. Und er ist so ein großer Bildungsfanatiker und beschwert sich dann irgendwie über die ersten Moderatoren ohne Schulabschluss im Privatfernsehen und den Untergang der Kunst. Und also irgendwie ist man ihm sehr nah und die beiden sind wahnsinnig nah. Und der Erzähler hat dann auch immer noch andere Freunde. Es gibt Eifersüchteleien. Man erfährt alles, was die zusammen machen, die Projekte von dem Volker. Und dann erfährt man aber später, dass Volker seinem eigenen Freund nicht erzählt hat, dass er AIDS hatte. 18 Medikamente, die er nehmen musste, und nie hat er eins davon gesehen. Und diese Stille ist auch so etwas, wo dieser Roman gegen anspricht und womit auch dieser Erzähler hadert.
Ja, diese Ambivalenzen, die hier zusammentreffen, sind ja ungeheuerlich. Hans Pleschinski schreibt das auch selbst. Ich habe hier zwei Zitate rausgeschrieben. Eine Mischung aus Lebensfreude und unbeherrschbarem Grauen herrscht dort. Und die gewaltsame Verschachtelung von Leid und Glück, Reichtum und Abschied. Wie bekommt er das denn literarisch zusammen? Ist das überzeugend? Also ist das auch wirklich ein sehr gelungener Roman?
Also ich war wahnsinnig berührt davon. Und zwar, weil er eben nicht diesen Fehler macht. Man könnte jetzt denken, es wäre so ein Buch, was sich einfach die ganze Zeit darüber beschwert, dass alles nicht klappt oder die Gemeinheit der Welt. Und die ist ja wirklich nicht zum Ausmalen. Also was dann mit dieser Szene passiert und wie die auch geächtet werden, ist ja grotesk. Aber das ist eben die Stärke dieses Textes, dass er den Fokus immer darauf legt, wofür sie eigentlich losgehen und was sie auch erleben wollen, was sie verbindet. Und das hat so eine ganz große Zartheit, auch in den sehr traurigen Momenten. Das Ganze macht er so, dass er eben nichts verschweigt. Also man sieht beim ersten AIDS-Toten, sieht man quasi den Freund und Lebenspartner an der Mauer des Friedhofs stehen, der darf gar nicht mit teilnehmen an der Beerdigung seines Freundes, weil die Familie ihn nicht anerkennt. Solche Szenen sieht man, aber man sieht eben auch diese lichtdurchfluteten Gärten der Impressionisten, in die sich der Erzähler hineinsehnt mit seinen Freunden. Und es hat so eine Zartheit, eben weil er beides zugleich hat. Also er schreibt über diesen Verlust, aber er schreibt vor allem auch über das Leben.
Und Sie schreiben ja auch, wenn Sie jetzt diese Szene am Friedhof erwähnen, in Ihrem Nachwort, dass die Sehnsucht, die dort aufscheint in diesem Roman, in Bildnis eines Unsichtbaren, auch eine politische Dimension hat. München wird zu einem utopischen Raum, sagen Sie. Was ist politisch an diesem Roman?
Also ich meine, dass es nichts Kleines ist, von diesen Träumen zu erzählen. Wenn man sich überlegt, dass der Erzähler und auch der Freund, der Volker Kinius, aus vollkommen anderen Welten kommen, in denen man ihnen nichts von diesem Leben gegönnt hätte, auch von diesem kulturellen Leben, dass sie wirklich versuchen, sich vorzustellen, wie die Welt sein kann, wie sie sich anfühlen kann. Das sind ja Freiheitsgrade, von denen sie träumen. Und natürlich sind wir jetzt gerade in einer Zeit, in der auch diese Freiheitsgrade in verschiedenen Ländern wieder zurückgedreht werden. Als ich das geschrieben habe, war ich in der Türkei, da überlegt man gerade, die homosexuelle Ehe wieder unter Strafe zu stellen. Und wenn man so ein Buch liest, dann merkt man einfach, wie fragil das ist. Und gleichzeitig ist es ein großer Liebesroman und diese Liebe sollte dann auch politisch möglich sein.
Ich glaube, wir sind uns einig, Anja Kampmann, dass es sich unbedingt lohnt, aus verschiedenen Gründen dieses Buch wieder oder auch neu zu entdecken. Mit der Schriftstellerin Anja Kampmann sprach ich über Bildnis eines Unsichtbaren, Hans Pleschinskis Roman aus dem Jahr 2002, der nun im Verlag C.H. Beck in einer neuen Auflage erschienen ist, mit einem Nachwort von Anja Kampmann. Ich nutze die Gelegenheit, Hans Pleschinski zum Geburtstag zu gratulieren, falls er das hört. Und ich danke Ihnen, Anja Kampmann, für das Gespräch.
und ich gratuliere mit herzlichen Glückwunsch.
Antimüller. Das ist ein Hormon. Darüber lässt sich die Zahl der Eizellen im weiblichen Körper bestimmen. Das wiederum lässt Rückschlüsse auf die Fruchtbarkeit zu. Antimüller heißt auch der neue Roman von Jade Jasmin Önder. Es geht darum tatsächlich auch um einen unerfüllten Kinderwunsch, der zur Obsession wird. Es geht aber auch um einen Mann namens Andy Müller, der die Erwartungen der Ich-Erzählerin enttäuscht, wie so viele andere Männer auch. Dass Jade Jasmin Önder eine ausgesprochen originelle Erzählerin ist, hat sie bereits mit ihrem Debütroman Wir wissen, wir könnten und fallen synchron bewiesen. Ob das neue Buch ebenso gelungen ist, weiß Leander Berger.
Der Berlin-Roman der Gegenwart hat seine festen Codes und Requisiten. Tinder-Dates in Neukölln, Öko-Hipster mit Kinderwagen und die Monstera-Pflanze in der Altbauwohnung. Soweit, so erwartbar, scheint auch das Setting in Jade Jasmin Önders Roman Anti Müller. Als missmutige Flaneuse streift ihre namenlose Ich-Erzählerin den Landwehrkanal entlang und ergeht sich dabei in teilnehmender Beobachtung einer Lebenswelt, die die ihre ist und ihr zugleich abstoßend fremd.
Kussmünder werden geformt, Selfies gemacht. Autos rasen, bremsen, hupen, hassen sich. Fahrradladen, Spielzeugladen, Bioladen. Brote nach traditionellem Rezept aus dem Internet landen in den Fängen zugezogener. Schon fliegen diese los in ihre Altbaunester, wo ihre Nachkommen auf der Designerstange hocken und die Schnäbel nach dem nachhaltigen Leib recken.
Wütende, wirbelnde Monologe sind der Redemodus dieses Textes, der mit scharfer Feder und viel Sinn für Rhythmus geschrieben ist. Dass Önder das Wechselspiel von Tempo und Brüchen beherrscht, hat sie bereits 2022 in ihrem Debütroman bewiesen, der den schönen Titel trug »Wir wissen, wir könnten« und »Fallen synchron«. Die Bandbreite von Önders Sprachspiel hat sich seither noch einmal erweitert. Lustvoll reizt sie in Antimüller die Grenzen deutscher Sprache aus und schreckt vor der platten Punchline so wenig zurück wie vor pseudo-akademischem Künstlersprech. Motor des Textes ist die Wut der Protagonistin, einer 36-jährigen, mäßig erfolgreichen Autorin, die an ihrem zweiten Roman arbeitet und ihr Leben von der Hand in den Mund führt. Während der aufreibenden Schreibphasen ist ihre Wohnung Versteck und Verlies in einem und wird zum Turm ihrer Einsamkeit, von dem aus sie das Treiben auf den Neuköllner Straßen beobachtet. Kippt schließlich die Wut in Verzweiflung, weicht die Suada einer depressiven Stille.
Es reicht. Ich lege mich hin, rolle mich ein, sammle in dieser Rundung alle schrecklichen Erlebnisse meines Lebens und werde zum Ball meiner Verzweiflung. Mein Körper, mein Geist, meine Seele, alles erinnert sich plötzlich wieder an alles. Und mit diesem Gewicht saust es sich hervorragend bergab. Im Tal angekommen, bleibe ich liegen. Warte auf einen sogenannten Gedanken. Mehrere Wochen liege ich da, sehe den Wolken zu, den Vögeln, den sich verändernden Lichtverhältnissen. Doch die Gedanken kommen nicht. Möwen krächzen, Magen knurrt und es wird Mai.
Es ist nicht bloß eine Schreibblockade, die am dunklen Grund dieses Textes schlummert. Es ist eine tiefe und vielschichtige Einsamkeit, von der Önders Roman handelt. Von der Einsamkeit einer Autorin, die monomanisch ihre ganze Energie auf ein Werk richtet, das im Moment des Erscheins schon wieder vergessen sein wird. Von der Einsamkeit des Kulturbetriebs, in dem jeder sich selbst der Nächste ist und sich hinter den Lippenbekenntnissen von Solidarität und Interesse Missgunst und Neid verbergen. Und schließlich ist es die Geschichte der Einsamkeit einer Frau Mitte 30, die um jeden Preis versucht, doch noch Mutter zu werden und von Männern umgeben ist, die alle Zeit der Welt haben und sich konsequenterweise bald eine Jüngere suchen. Einer dieser Kandidaten ist Andy Müller, ein gefragter Schauspieler, dessen Bühnenerfahrung ihn bestens trainiert hat für manipulative Zweierbeziehungen. In ihm hat Jade Yasemin Önder dem Typus des Performative Male ein literarisches Mahnmal gesetzt. Jenen Verbalfeministen also, die in Empathie und Simone de Beauvoir-Zitaten eine erfolgsversprechende Datingmasche entdeckt haben und entsprechend ihre Tinder-Profile ausstatten.
Christian, 36, mag Joggen, Sinn für Humor, Feminismus. Max, 44, Eternal Happiness, Black Lives Matter, Feminismus.
Schonungslos in seinem Realitätsbezug kippt Antti Müller doch nie ins Plakative politischer Programmschriften. Das macht diesen Roman zu einem so glaubwürdigen wie unterhaltsamen Zeugnis unserer Gegenwart.
Sagt Leander Berger über Antti Müller, den neuen Roman von Jade Yasemin Önder, der im Ullstein Verlag erschienen ist. Here she comes. Silent in her cell. Here she comes. Fresh upon the grass. Der Norweger Karl Ove Knausgård ist ein Mann der großen Projekte. Mit seinem autobiografischen Romanzyklus Mein Kampf, wörtlich übersetzt Mein Kampf, ist er zu Weltruhm gekommen. Und nun ist er schon wieder beim 5. Band seiner sogenannten Morgenstern-Reihe angekommen. In der wird es auch gerne einmal übersinnlich. Arendal heißt das neue Buch und Christine Gorny stellt es vor.
Der Ingenieur Syvert Löning bleibt im Winter 1976 mit seinem Auto in der vereisten norwegischen Küstenstadt Arendal liegen. Nur wenige Kilometer von seinem Heimatort entfernt übernachtet er hier, während sein Auto repariert wird. Der Ich-Erzähler kennt Arendal seit seiner Kindheit. Aber sein Zwangsaufenthalt in der klirrenden Kälte entwickelt sich nicht nur unwirtlich, sondern auch zunehmend unwirklich. Syvert hat unter funkelndem Sternenhimmel mysteriöse Begegnungen mit Totenbeschwörern und macht plötzlich übersinnliche Erfahrungen.
Der Kopf war voller Gedanken und Eindrücke, aber es war so, als gehörten sie zu niemandem. Ich konnte mich nicht vollständig selbst verloren haben, da mir bewusst war, dass es passierte. Das hatte offenbar ein Ich registriert, aber es war mir, als würde alles andere verschwinden. Ich schnappte nach Luft. Fieberhaft suchten die Gedanken nach einem Halt. Wer bin ich? Wer bin ich?
Nach und nach erfahren wir, dass Syvert verheiratet und Vater zweier Kinder ist, dass er seine ahnungslose Frau betrügt mit Asja, einer Ärztin in Russland, wohin es ihn manchmal beruflich verschlägt. Der unfreiwillige Aufenthalt in der vereisten Küstenstadt Arendal zwingt ihn, sich der lange verdrängten Frage zu stellen, soll er bei seiner Familie bleiben oder zu seiner großen Liebe Asja nach Russland gehen?
Ich musste mich entscheiden. Ich konnte hier nicht herumlaufen und von ihr träumen. Dann lebte ich zwei halbe Leben. Nur halb hier, nur halb dort.
Während wir Syverts Frau und Kinder im Verlauf der Handlung noch live erleben, tritt Asya nur in seinen Gedanken auf, wodurch ihre Figur etwas blutleer bleibt. Zumal die von Syvert erinnerten Dialoge des Liebespaares manchmal wie das gegenseitige Vorlesen von Glückskekssprüchen wirken.
Man freut sich, wenn man ein Reh sieht, stimmt's? Es ist wie ein Wunder. Daran erinnert zu werden, dass die Welt voller Wunder ist, bedeutet, daran erinnert zu werden, dass es Glück gibt. Das ist Glück, nicht?
Ganz in knausgottscher Manier wird die Handlung immer wieder mit philosophischen oder naturwissenschaftlichen Betrachtungen unterbrochen, hinterfragt und ergänzt. Die theoretischen Diskurse, mit denen Knausgott seine Leser und Leserinnen ziemlich fordert, kreisen um die ganz großen Themen. Tod und Transzendenz, Materialismus und Auferstehung, Liebe und Loyalität. Außerdem geht es um Gesetze der Thermodynamik und ganz besonders um das Phänomen der Zeit.
Eine seltsame, aber unleugbare Tatsache war, dass wir alles, was passierte, sahen, nachdem es sich abgespielt hatte. Das heißt, unsere Sinne nahmen es in Realzeit wahr, aber bis die Ereignisse das Bewusstsein erreichten, wurden sie eingesammelt, in Zusammenhänge eingeordnet und außerhalb des Bewusstseins gedeutet, wodurch das Bild, das dem Bewusstsein präsentiert wurde und das wir im Augenblick erlebten, eigentlich Vergangenheit war. Die Verschiebung war nicht groß, ungefähr eine halbe Sekunde, aber die Konsequenzen waren es, zumindest philosophisch betrachtet. Durch die Verzögerung lebten wir in der eigentlichen Vergangenheit und die eigentliche Gegenwart war für uns Zukunft.
Was die Zeit noch für die Romanfigur Syvert Löning bringen wird, wissen alle, die mit den vorangegangenen Bänden des Romanprojekts bereits vertraut sind, weil sie nämlich in Band 2 Syverts gleichnamigen Sohn als erwachsenen Mann ausführlich kennengelernt haben. Trotzdem ist Arendal ein in sich geschlossener Roman, der auch ohne Vorwissen funktioniert. Wer Knausgotts detaillierten und hintersinnigen Beobachtungen unserer komplizierten und mysteriösen Welt folgen kann und will, den erwartet so oder so ein anregendes Leseerlebnis.
Christine Gorny sprach über Arendal, den neuen Roman von Karl Ove Knausgott. Das Buch ist in der Übersetzung von Paul Berf im Luchterhand Verlag erschienen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswertmagazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen, aber auch in ARD Sounds nachhören. Für die Technik der heutigen Sendung war Sonja Röder verantwortlich und noch ein Hörtipp. Wenn Sie mehr erfahren wollen über The Color of Spring, das wirklich außergewöhnliche Album von Talk Talk, in ARD Sounds gibt es den SWR-Podcast Meilensteine – Alben, die Geschichte machten. Dort wird The Color of Spring in 70 Minuten minutiös auseinandergenommen und ich verspreche, es wird keine einzige Minute langweilig. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Christoph Schröder. Machen Sie es gut!